das, was wir jetzt brauchen, einen mutigen Akteur, der oder die sich wieder einsetzt für das Versprechen des 20. Jahrhunderts. Und das ist für mich die Europäische Union, die sagt, nee, wir hören weder auf, Naturwissenschaften ernst zu nehmen und uns damit schön zu rechnen, noch wollen wir das Versprechen, dass alle auf diesem Planeten einen Platz finden wollen, tilgen, weil wir genau wissen, dass das ja Konflikte vorprogrammiert. Ja, die wichtigsten Hoffnungsdefinitionen oder Zitate, die ich finde, haben immer etwas damit zu tun, dass ich jetzt einen Schritt in die Richtung dessen tue, von dem ich hoffe, dass es Realität wird. Aber mich nicht daran verzweifeln lasse, wenn es nicht morgen schon soweit ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Inspiration Gap, der Podcast rund um Business, Impact und Innovation. Ich bin Zara, Sozialunternehmerin.
Und ich bin Lubomila, GreenTech-Gründerin.
Wir werfen ein Spotlight auf all die Menschen, die schon heute am laufenden Band gute Nachrichten produzieren.
Wir sprechen mit den spektakulärsten Gästen, die Deutschland zu bieten hat.
Ready for some positive vibes?
Werbung.
Große Veränderungen beginnen mit Menschen, die mutig vorangehen, nämlich euch. Und damit eure Ideen Wirklichkeit werden, braucht ihr die richtigen Werkzeuge. Odoo, die Management-Software aus Belgien, begleitet diese erste Staffel als exklusiver Partner. Und das aus gutem Grund. Weil die All-in-One-Plattform macht euch frei fürs Wesentliche, nämlich euer Business oder Projekt voranzutreiben. Odoo funktioniert wie so ein Cockpit. Es bündelt Anwendungen von Rechnungsstellung bis CRM, von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale. Heute sprechen wir mit einer Frau, die man getrost als professionelle Mutmacherin bezeichnen kann. Maya Göpel, Politökonomin, Bestsellerautorin, Mitglied in ganz vielen Beiräten, Club of Rome, eine der wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, wie wir Zukunft neu denken.
Hallo Maya, ich freue mich sehr. Du hast viele Preise gewonnen, bist in vielen Advisory Boards, hast Bücher geschrieben. Wie viele Rollen und Hüte hast du heute auf?
Oh, also heute Morgen bin ich mit dem Hut Mama aufgewacht, weil wir haben Herbstferien und die Kinder sind dann zwar auf dem Reitkurs den Tag über, aber davor nochmal, wenn es kalt wird, jetzt ein Porridge machen und das alles hinstellen und ihnen einen guten Start in den Tag bringen.
Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Ach, schön.
Zwei Mädels und die sind super. Und trotzdem ist das ja immer das Spannende, ne? Thema wie viel Hüte und wie viel Rollen. Finde ich das Interessanteste oder das Herausforderndste, gerade wenn du an den Themen arbeitest, die Zukunft für eben jede Generation irgendwo offen zu halten und Möglichkeitsräume zu erhalten, gleichzeitig aber auch für sie jetzt heute in der Gegenwart eben ausreichend da zu sein und präsent zu sein. Deshalb, ja, sind die Rollen divers und unterscheiden sich und ich habe sie immer ein bisschen angepasst an das, wo ich gerade das Gefühl hatte, da habe ich noch nicht probiert zu drücken. Vielleicht funktioniert da noch was, vielleicht bewegt sich da noch was. Und die Mama-Konstante, die ist parallel dann aber immer gegeben.
Du verbindest Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Du hast in den letzten Jahren Millionen Menschen inspiriert, mich auch. Aber du bist auch Mutter, wie du jetzt gesagt hast, von zwei Kindern. Wenn du morgens Nachrichten liest, siehst du zuerst Krisen oder Chancen?
Hast du heute schon Nachrichten gelesen?
Nee, heute habe ich es noch nicht geschafft, ehrlich gesagt, weil ich noch so Texte abgeben musste. Das war so dann mein erster Akt. Das war manchmal ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ganz früh aufsteht und sich dann so sein Heißgetränk nimmt und alle schlafen noch. Und dann kannst du ganz in Ruhe schon mal ein bisschen mit deinen Gedanken eintauchen. Meistens sind bei mir erstmal die Messenger an, also tatsächlich, was Menschen, reale Menschen mir geschickt haben, was ich eigentlich im Tag alles machen muss. Und dann kommt es darauf an, welche Plattform ich öffne. Also mein Instagram-Algorithmus ist noch total nice. Also ich bin da aber auch immer davor, zurückgeschreckt, in das Rabbit Hole reinzugehen. Das heißt, ich kriege da sehr, sehr viele Sachen angezeigt, wo Menschen sich einmischen, insbesondere auch Frauen sich einmischen und sehr mutig die Dinge benennen. Wenn man dann auf X rüberschaltet, dann ist alles sofort vorbei. Das ist tatsächlich ja auch eine Plattformerfahrung. Und wenn ich jetzt bei den Socials bleibe, mag ich im Moment eigentlich am liebsten LinkedIn, weil ich doch merke, dieses ein bisschen über eine Sache nachdenken und so ein Blogformat anbieten zu dürfen, wo man so ein bisschen auch einordnet, anstatt primär ein Video oder ein Bild zu posten, das interessiert mich eben sehr. Deshalb so ein Stück weit Diskussion drumherum kleben zu können, um diese Statements. Ja, deshalb, es kommt immer tatsächlich darauf an, wo man hinguckt. Ja.
Und wo entscheidest du dich hinzugucken? Also würdest du sagen, es ist eine Entscheidung, wo man hinguckt und welche Nachrichten man konsumiert? Oder wird man nicht automatisch in das Rabbit Hole gezogen, wenn man zumindest die großen Spiegel Onlines und Co. aufmacht?
Ja, also insgesamt ist natürlich die Nachrichtenlage in einer Form herausfordernd, die auch ich nicht kannte. Also ich arbeite jetzt ja irgendwie seit knapp 30 Jahren an Transformationsprozessen und du sprichst von strukturellen Krisen und viel haben wir natürlich geschaut auf vor allem die Fragen, wann trägt das Ökologische weiter und wann kommen dort die Krisen her oder eben die sozialen Themen. Das ist mir auch immer so wichtig zu betonen, weil man es so getan wird, als würden die Menschen, die sich in Nachhaltigkeit engagieren, die soziale Frage vergessen haben. Das stimmt einfach gar nicht. Das ist schon in der Definition von Nachhaltigkeit angelegt, dass die Bedürfnisse der ärmsten Personen Priorität genießen sollten. Ob uns das gelungen ist in der politischen Prioritätensetzung, das können wir sicherlich in Frage stellen, aber es hat nichts mit einer Abwesenheit in der Nachhaltigkeitsthematik zu tun. Und ja, wenn uns so viele Dinge auf einmal rutschen und vor allem ja einige Akteure ganz offensiv sagen, wir halten nicht mal mehr an diesem normativen Kompass fest, zu sagen, wir wollen gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen erreichen. Das war ja so ein bisschen die Übereinkunft des 20. Jahrhunderts. Dafür haben wir Institutionen geschaffen, dafür haben wir Menschenrechtscharters geschaffen, dafür haben wir Konventionen aus Wissenschaftlerinnen und politischen Entscheidungsträgern gebildet und so weiter. Und wenn jetzt vor allem der größte Akteur, die US-Administration, sagt, niet, wir steigen aus dem Allen aus, dann ist das natürlich eine Form der Infragestellung, die ich auch noch nicht kannte. Und die digitale Revolution challenged uns daher auch in einer ganz anderen Form, als wir noch vor 6 Jahren in einem Gutachten geschrieben hätten, wie sie auch für die Nachhaltigkeit eingesetzt werden könnte.
Diskutierst du das mit deiner Familie und deinen Kindern?
Ja, ich versuche die Dosierung hinzukriegen. Manchmal gelingt es mir gar nicht, weil ich schon natürlich auch Tage habe, wo ich sehr angefasst bin. Also Thema, wenn bestimmte Entwicklungen sind um die Trump-Wahl rum, dann aber auch um unsere Wahl herum oder so eine Oval Office-Begegnung, wo Herr Zelensky zum ersten Mal bei Herrn Trump saß. Das geht mir so nah, weil ich das Gefühl habe, da kippt gerade so viel in kurzen Momenten, dass ich das einfach nicht wegstecken kann. Also das spüren meine Kinder auch. Und dann ist es mir wichtiger, ihnen zu erklären, was bei mir los ist, als dass sie sich selber ausmalen, was vielleicht passiert. Und dann ist mir immer so wahnsinnig wichtig, auch wenn sie merken, dass es zwischendurch schwer ist und ich auch mal traurig bin, immer wieder ihnen auch zu zeigen, wer eigentlich alles was macht. Und so spätestens einen Tag danach wieder aus dem Hut zaubern zu können, welche tolle Person gerade diese Aktivität gebracht hat oder da sich eingemischt hat. Meine kleine Tochter zum Beispiel, die durften sich jetzt gerade eine Person, die sie inspiriert und über die sie mehr lernen wollen, in der Schule aussuchen und sie hat Jane Fonda gewählt, weil ich jetzt deutlich gesagt habe, guck mal hier, Jane Fonda mit ihren 87 Jahren, wie die da steht und sich einsetzt und so klug die Leute aufruft und ihre ganze Fame dafür benutzt, die Werte in den USA zu verteidigen. Und sowas macht mir dann total Spaß, weil ich das Gefühl habe, sie kriegen dann eine Chance, sich selbst auch noch das anzueignen und zu überlegen, wo finde ich immer auch eine Antwort in einer krisenhaften Situation. Also Thema eher Resilienz als Watte. Ne? Nicht in Watte packen, sondern zu sagen, was brauchst du an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, sowohl mit auch negativen Gefühlen oder Trauer etc. umzugehen und trotzdem im nächsten Moment wieder ressourcativ zu werden und zu gucken, was kann ich jetzt als nächstmöglichen Schritt machen oder wer kann mir dabei eben auch helfen.
Du sprichst viel über soziale Kipppunkte. Wie blickst du auf die globale Politik?
Ja, erstmal ist es schon, also ehrlich gesagt, ein ziemlich harter Schlag. Also wir haben ja bis vor drei Jahren noch ganz klar gesagt, wir sind eigentlich in der Chance, einen sozialen Kipppunkt für die Nachhaltigkeit hinzubekommen. Weil auch der Business Case ja langsam kam, sowohl für die Erneuerbaren, aber auch bei Zirkularität, Ressourcennutzung. Es wurde völlig klar, wenn wir nicht die Arbeit so verteilen, dass wir tatsächlich alle Jobs in der Gesellschaft oder Tätigkeiten in der Gesellschaft abgedeckt bekommen, dass die Gesellschaft funktioniert, brauchen wir auch nicht mehr von Facharbeiterinnen reden. Die können dann auch nicht zur Arbeit kommen, wenn die Kinder nicht betreut sind. All solche Themen. Also wir waren ja wirklich in der Richtung unterwegs zu verstehen, wo wir an vielen Punkten mal ein Update bräuchten. Und auf der Ebene haben wir auch gearbeitet, ne, und haben immer gesagt, Geschichten des Gelingens, wo es hat es schon funktioniert, wo gibt es Vorreiterbeispiele, ne, dass man nicht so tut, als wäre das unmöglich. Da ist ja der Blick ins Ausland, gerade aus Deutschland raus, im Moment sehr hilfreich. Und jetzt habe ich das Gefühl, wow, mich schockiert am meisten. Kamala Harris hat das neulich so auf den Punkt gebracht und ich bin mir nicht sicher, wie sich das bei uns zeigen wird. Sie gesagt, ich habe das alles gesehen, dass er das alles versuchen will. Aber die Sache, die ich nicht gesehen habe und die mich am meisten schockiert, ist, wie viele Menschen bereit sind, mitzumachen. Mhm. Und deshalb, also das, was mir im Moment im Kopf rumgeht, ich sage, das Kipppunkte-Konzept, soziale Kipppunkte, macht total viel Sinn. Aber momentan bin ich davon herausgefordert, zu verstehen, dass die meisten vielleicht lieber auf der Seite gewesen sein wollen, in die es kippt. Und nicht unbedingt ihr Gewicht selbst mit Kopf raus für eine Seite positionieren wollen, in dem Risiko dann vielleicht auch auf der vermeintlich verlierenden Seite gelandet zu sein. Und das ist etwas, was mich tatsächlich sehr umtreibt. Also wo kommt das Rückgrat her? Wo kommt die Bereitwilligkeit her, auch ein Risiko einzugehen und sich hinzustellen? Weil umgekehrt dieses Hinstellen für viele, die noch auf der Suche sind, wohin kippt es denn, ja das wichtigste Signal ist, um sie quasi auf der Seite zu halten. Und deshalb haben wir da viel mit diesen sozialwissenschaftlichen Konzepten auch gearbeitet, wie pluralistische Ignoranz und anderes, dass wir ja sehr gerne bei der Mehrheit dabei sind. Also es ist vielleicht auch ein Sicherheitsphänomen und das ist deshalb aber auch so relevant, ist darauf zu achten, wie wir sprechen darüber, was vermeintlich gerade die Mehrheit will oder wie die Mehrheit denkt oder wie sie eine Veränderung wahrnimmt. Also ich bin immer angetreten gegen diese 3 V, ne? Verzicht, Verbot, Verlust. Es war immer schon das Framing, mit dem die Fragestellerinnen eingegangen sind. Frau Göppel, wie wollen Sie denn die Menschen zum Verzicht bringen? Ja, wenn Sie so die Frage stellen, wird es 3-mal schwerer, vielen Dank. Anstatt dass Sie sagen, der Fleischkonsum, wissen wir, hat die und jene Konsequenzen. Aktuell diskutieren wir darüber, welche Höhe von Fleischkonsum oder welche Art zukunftsfähig ist. Was denken Sie? Das wäre eine komplett andere Möglichkeit, in das gleiche Thema einzusteigen. Aber mit einem Framing wie das vorherige mit den Vs setze ich ja bei allen quasi gleich schon rein, dass es normal ist, darüber als eine Verzichtsthematik zu denken. Und das mögen wir nicht gerne. Und die, bei Verbot und Verlust sowieso nicht. Und das andere ist, die Leute wollen ja nicht das und das. Und je öfter diese Frage kommt, und das wird sogar gefragt, wenn wir empirisch in den detaillierteren Umfragen überhaupt gar keine Mehrheitsverhältnisse in der Richtung haben. Trotzdem soll man die Leute, und dann wird bei allen anderen so das Signal gesetzt, aha, die Mehrheit will das gar nicht mehr. Und dann haben wir sowas wie so ein bisschen so eine Verstummungsspirale, weil wir uns dann nicht trauen, uns für die Sachen einzusetzen, wo wir denken, dass die meisten es gar nicht mehr wollen. Und damit hemmen wir uns eigentlich kontinuierlich. Das ist so dieses Konzept der pluralistischen Ignoranz. Und letzter Satz dazu, das wird natürlich von den Akteuren, die Veränderungen verhindern wollen, auch ganz bewusst gesetzt. Also je aggressiver ich dann auf diejenigen, die noch da stehen und sagen, das geht aber und ich finde das wichtig, draufhaue, umso größer ist natürlich das persönliche empfundene Risiko, sich selber da daneben zu stellen.
Also es wird das so ein bisschen auch zur self-fulfilling prophecy. Hm. Man macht direkt ein negatives Framing, dann haben alle das Gefühl, ich stehe quasi auf der falschen Seite oder muss meine Seite überdenken, weil anscheinend die Mehrheit ja was anderes will. Und dann bin ich selber unsicher, auf welche Seite ich mich stellen soll. Und wenn ich mich nicht so exponieren will, dann mache ich lieber mit. Ist so ein bisschen so.
Ja, ist ein bisschen so. Und das Interessante ist, dass man sogar ungefähre Verhältnisse reintun kann. Also das meistens ist es so, dass 30%, also dass wir überzeugt sind, 30% denken vielleicht so ähnlich wie ich. Und wenn die einzelnen Menschen befragt sind, sind es aber eher 60%. Also gerade bei Veränderungswilligkeit. Und das ganz Magische in der Mitte sind ja die 50%, wo sich die Mehrheit ausmacht. Also wenn ich glaube, nur 30% denken so wie ich oder wären so veränderungsbereit wie ich, dann ist das eine Minderheit. Bei 60, was die Umfragen meistens hergeben, ist es aber eine Mehrheit. Das heißt, ich könnte mich ja auf der Seite dessen, wo der Trend hinkippt, dann wähnen. Aber nur, wenn ich das auch so wahrnehme. Und der letzte Punkt, der dabei so wahnsinnig wichtig ist, wenn wir fragen, wann ist Veränderungsbereitschaft sehr groß bei Menschen, da sind die Zutaten ganz wichtig, wissen wir aus der Klimapolitikforschung. Einmal tatsächlich Verständnis für den Zusammenhang und Unterstützung des Ziels. Das zweite ist, dass die Maßnahmen Wirkung entfalten auf das Ziel, also dass sie sinnvoll gewählt sind. Und drittens halt Fairness. Also ist die Verteilung von Lasten und Nutzen fair in der Gesellschaft. Und das kommt dann immer zusammen in der Frage, ja, ich würde ja gerne mehr machen, wenn ich wüsste, dass die anderen mitmachen. Und das ist ja logisch. Aber meine kleine Maßnahme alleine wird das Problem nicht in den Griff bekommen. Aber viele kleine Maßnahmen in der Summe können dann das Problem in den Griff bekommen. Dafür brauche ich aber das Vertrauen daran, dass die anderen tatsächlich mitmachen. Und warum wir da nicht mehr darauf aufpassen, wie darüber gesprochen wird, wie da Transparenz hergestellt wird und warum Regeln dann manchmal einfach total notwendig sind, um die Freiheit, sich schneller zu verändern, eben auch freizusetzen.
Ja, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt bei unserem Podcast ist ja auch, wie kann jeder eigentlich ins Handeln kommen, was brauchst du dafür, welche Rahmenbedingungen und wie kann man irgendwie auch starten, gerade weil du das Thema Fairness ansprichst. Vielleicht nochmal reingezoomt auf die aktuelle so Stimmung in Deutschland und im Land. Hast du das Gefühl, wir reden uns auch selber schlecht?
Unbedingt, total. Also im Prinzip Thema Schlagzeilen, klar, die steilere Zahl, die schlimmere verfängt immer, aber wenn man sich anguckt, was da durchgetrieben wird, ist ja immer nur das, was tatsächlich auch verlustig geht. Und was wir da nicht finden, ist das, was stattdessen in die Welt kommt. Jetzt tun wir uns momentan auch schwer darin, die Sachen zu unterstützen, die in die Welt kommen sollen, weil es irgendwie eine Planlosigkeit gibt. Aus lauter Sorge heraus, dass die Aufmerksamkeit für das, was verlustig geht, so groß ist, dass man sich nicht mehr traut, quasi durchzuziehen. Also zu sagen, nee, wir müssen jetzt den Übergang von einem outdated Industriemodell in ein neues finden. Ja, da sind nun mal Jobverluste mit verbunden, aber je schneller wir klar machen, welche neuen Jobs entstehen und an welchen Standorten, umso eher können Menschen sich ja auch neu orientieren. Und umso schneller wir etwas aufbauen, umso schneller kann auch eine Wirtschaft wieder wachsen. Aber wenn wir die ganze Zeit in diesem Zwischenzustand bleiben und mit so einem Zickzackkurs wieder in Frage stellen, wieder rückwärts, wieder hin, das kann selbst die Psychologie uns zeigen, das hilft nicht beim Coping. Also ich kann mich auf eine neue Situation einstellen, wenn ich mich darauf verlasse, dass es tatsächlich die alte verabschiedet wird. Eine Tür schließt sich, dann öffnet sich eine andere. Haben wir auch so Alltagsweisheiten. Aber wenn die Tür immer wieder aufgerissen wird und wieder zugeknallt wird, dann weiß ich irgendwann überhaupt nicht mehr, wo soll ich mich eigentlich hinstellen. Aber unangenehm ist es hier in diesem Mittelweg halt garantiert. Und deshalb ist es so total wichtig, immer wieder zu fragen, wohin wollen wir und warum kann es da gut aussehen? Und warum ist dieses mal wieder zurück? Zu dem Alten, da wird sich keine Stabilität mehr finden. Aber das ist für gerade politische AkteurInnen anscheinend so schwer auszusprechen. Also brauchen die auch Hilfe aus der Wirtschaft, vor allem aus der Wirtschaft, die weiß, was wachsen kann, wenn wir bestimmte Dinge loslassen.
Werbung. Heute habe ich eine richtig schöne Success-Story an Bord, wie Odoo ganz praktisch im Alltag funktionieren kann. Und zwar mit einem Unternehmen, das zeigt, wie Tradition und Innovation zusammenpassen. Die Walter Confiserie aus Berlin. Seit über 100 Jahren fertigen sie in ihrer Manufaktur feinste Nougat- und Marzipan-Spezialitäten. In Handarbeit mit besten Zutaten und viel Liebe zum Detail. Haselnüsse, Edelkakao, Lübecker Marzipan, alles noch nach alten Rezepturen, mit Kupferkesseln und Granitwalzen. Ein echtes Stück Handwerkskunst. Und trotzdem ist Walter Confiserie technologisch ganz vorn dabei. Denn sie haben ihr ganzes Unternehmen auf Odoo umgestellt. Früher lief alles über SAP. Die Dateneingabe war zeitaufwendig und schwer zu verstehen. Heute läuft alles auf einer benutzerfreundlichen Plattform. Verkauf, Fertigung, Lager, Kassensysteme, Einkauf und Anwesenheiten. Über 30 Mitarbeiterinnen arbeiten täglich mit Odoo. Und das Beste? Sie sparen unglaublich viel Zeit und gewinnen Transparenz. Zum Beispiel können Sie jetzt mit den Verkaufszahlen aus dem Vorjahr gezielt planen, wie viel Sie für die nächste Saison produzieren müssen. Oder die Barcode-App. Früher dauerte die Filialbestellung ewig. Heute geht das in ein paar Minuten als Lagerumbuchung. Dadurch wissen Sie immer genau, wo welche Rohstoffe stehen, was produziert werden muss und können flexibel reagieren. Das ist für mich das Coole an Odoo. Es ist nicht nur eine Software, es ist ein echtes Werkzeug, das Traditionen am Leben hält und Unternehmen hilft, effizienter, nachhaltiger und erfolgreicher zu arbeiten. Auf allen Ebenen. Wenn ihr selbst ein Unternehmen führt oder gerade startet, schaut euch Odoo an. Eine Plattform, alle Tools, einfach, intuitiv und bereit zu wachsen. Genau wie ihr. Links zu Odoo findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende. Du tust ja einiges gegen das Schlechtreden, du hast gerade gesagt, und versprichst Zukunftsoptimismus. Dein Buch Unsere Welt neu denken war mittens in der Corona-Zeit ein Riesenerfolg. Viele haben gesagt, endlich erklärt jemand schwierige Zusammenhänge so, dass man nicht gleich verzweifelt. Wie kam es zu deinem Buch?
Ach, das war eigentlich total interessant. Es war so ein bisschen wieder so mit dem die Rollen verlassen, wenn eine andere Form sich einzumischen ruft. Also ich war da gerade Generalsekretärin beim Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung von der Bundesregierung. Und die schreiben ja so Gutachten und Politikpapiere und bringen da eigentlich das Wissen zusammen, wie, und bereiten das in Politikempfehlungen und in Forschungsempfehlungen auf. Und dann haben wir aber gesehen, wenn sich nicht Menschen dahinter klemmen, dann bleiben diese Bücher oder Broschüren gerne in Schubladen. Also du brauchst immer Hände, Füße und Herzen, die sich dahinter klemmen und vor allem Mund auch, damit die Sachen dann Realität werden. Und dann war das die Zeit der intensiven Proteste, also der Fridays for Future. Und da haben wir dann ja Scientists for Future gegründet, als Reaktion darauf, als die Politik den jungen Menschen gesagt hat, so jetzt überlasst das mal den Profis, geht mal wieder nach Hause hier. Das ist doch alles unrealistisch. Und da war dann so der Moment, warte mal, unrealistisch ist das überhaupt nicht, weil die haben ja unsere Studien gelesen und sagen das einfach nur offen. Und dass das radikal erscheint, liegt ja daran, dass die Politik so langsam und so wenig getan hat. Und deshalb ist es jetzt auf einmal hoch sehr viel. Und das war dann so ein Gefühl von, da müssen wir jetzt Verantwortung übernehmen. Und das war auch für mich ein total spannender Moment, weil, glaube ich, noch nie aus der Wissenschaft, also so öffentliche Statements ist da ganz ungängig. Das macht man nicht eigentlich. Ne? Und deshalb haben wir auch gesagt, wir machen nur die Unterstützung der Forderungen der jungen Leute sind gerechtfertigt und dann mit ganz vielen Quellen. Und dann aber innerhalb von kürzester Zeit, nachdem wir in der Bundespressekonferenz dann damit aufgetreten sind, das hat Eckart von Hirschhausen eingefädelt. Er hat gesagt, Maja, du musst dahin, du musst dich da hinsetzen und das so machen.
Ach, cool.
Und das war auch eine schöne Zusammenarbeit, halt wirklich jemand, der mir die Öffentlichkeit kennt und schon weiß, wie die funktioniert und dann eben unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen für die verschiedenen Fachbereiche. Und die Sache ist ja dann total viral gegangen und daraufhin bin ich dann in diese Talkshows eingeladen worden und dann kamen die Verlage alle und haben gesagt, schreib das doch mal so auf, dass das nicht wissenschaftlich als Publikum gedacht ist, sondern tatsächlich für die breite Bevölkerung. Und da habe ich dann eben mit einem Journalisten auch zusammengearbeitet, der einem hilft, wenn du da so tief drin steckst, dann denkst du ja immer, das wissen alle und du musst das noch detaillierter schreiben. Und die zwei Sachen, die ich erst durch diese Zusammenarbeit gelernt habe, ist einmal dieses essayistische Schreiben und leichter machen und wirklich, also aus meiner Perspektive, unterkomplex. Da haben wir sehr gerungen, zum Teil in den einzelnen Kapiteln. Und aus der anderen Seite diese Ich-Perspektive, das hätte ich mir nie getraut. Nie alleine. Ne, weil du als Wissenschaftler musst ja immer Abstand haben und das so benennen. Ich habe schon das Buch davor, das war ein wissenschaftliches Buch, The Great Mind Shift. Das ist auch im wissenschaftlichen Verlag erschienen und so weiter. Das war schon, das habe ich extra auf Englisch geschrieben, weil man da essayistischer sein darf. Und das ist auch mit einer Ich-Anteilen drin und Geschichten so ein bisschen von mir drin. Aber das war schon ein Riesenstretch. Also im Deutschen als Wissenschaftlerin brauchst du einfach diesen anderen Abstand und versteckst dich auch gerne mal hinterm Jargon. Und das war eben total interessant und im Prinzip der Erfolg dann eigentlich ja ein Zeugnis dafür, dass diese Zusammenarbeit total viel Sinn macht. Dass Menschen, die das Kommunizieren gelernt haben für die breite Masse, mit denen zusammenarbeiten, die zwar auch Publizieren gelernt haben, aber erstmal eben für Fachjournale. Und jetzt beim dritten Buch habe ich dann ja komplett alleine gearbeitet und da ging es auf einmal, aber es brauchte dieses Training. So, ne? Und auch da war ich jetzt so glücklich. Letzte Woche ist das Wirtschaftsbuchpreis 25 ausgezeichnet worden.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, und vor allem der Leserinnenpreis. Also du bist erst durch eine Jury durchgekommen. Das heißt, es wurde validiert, dass es Hand und Fuß hat. Und dann von den Leserinnen eben gewählt. Das heißt, du hast es geschafft, es so zu schreiben, dass viele es lesen wollten. Da war ich so happy. Und gedacht, yes.
Herzlichen Glückwunsch, wow.
Das ist ja eigentlich das, was es schön macht. Wenn dann die Rückmeldungen kommen, ah, das hat mir geholfen. Ne? Das hat mir die Perspektive geöffnet. Jetzt habe ich wieder Argumente gefunden. Das hat mich inspiriert, das hat mich motiviert. Dann kriegt Wissen diese Hände, diese Füße und die Herzen dahinter.
Ja, ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist ja auch einfach ein Riesenthema geworden. Wo glaubst du, müssen wir noch besser werden, gerade jetzt in der Wissenschaftskommunikation? Du hast ja jetzt gerade gesagt von The Great Mind Shift, du selber sehr klassisch wissenschaftlich unterwegs. Jetzt bist du eigentlich, hast du diesen andere Worte, andere Narrative für dich gefunden. Was muss sich da vielleicht auch klassisch in der Wissenschaftskommunikation ändern? Gibt es Scientists for Future noch? Vielleicht kannst du da mal 3-4 Sätze zu sagen.
Also die Scientists for Future kamen auch stark aus den Naturwissenschaften und haben dann, und das fand ich super, in der nächsten Stufe in Regionalgruppen dort vor Ort jeweils die Politik und Zivilgesellschaft beraten, wo sie ihre Unis hatten beispielsweise, ne? Und dann tatsächlich kamen viele und haben gesagt, stimmt das so? Könnten wir das so machen? Würde das diese Wirkung entfalten? Findest du diese Maßnahmen passend? Oder so, also waren tatsächlich in dieser beratenden Funktion auch. Und das ist ja ein Stück weit auch die Rolle, die Wissenschaft hat. Also sie gibt die gesellschaftlichen Ziele natürlich nicht vor, aber sie hilft dann dabei zu gucken, aus dem, wie wir die Welt beobachten, die Zusammenhänge beobachten, können wir natürlich Empfehlungen machen, mit welchen Maßnahmen es wahrscheinlicher wird, diese Ziele zu erreichen oder nicht. Und das war im Grunde genommen das, was die Scientists for Future dann an vielen Orten auch immer noch machen. Jetzt gab es kürzlich ein Statement, weil doch einige Sorgen haben, wie weit sich Amtsträgerinnen wieder von dieser Evidenzbasis entfernen und auch die Maßnahmen wieder in Frage stellen und anderes behaupten. Also sowohl eine Gasstrategie wird nicht die Klimaziele so erreichen können, wie gerade so getan wird. Und auch wenn ein Agrarminister sagt, dass Fleischkonsum nichts mit Klimaveränderung zu tun hat, ist das schon ziemlich weit weg von dem, was man wissenschaftliche Übereinkunft nennen würde. Und dann fühlen die sich so ins Watchdogging gezogen. Aber da wollen die eigentlich gar nicht sein. Weil das, was eigentlich ja auch, wenn wir überlegen, wo entsteht Resilienz und wo entsteht für eine Bevölkerung oder auch für Menschen Wirksamkeit, dann brauchen die diese drei Zutaten eigentlich an Verständniswissen, ist das erste. Und das ist so dieses Zusammenhänge erklären, ne, und Wirksamkeit erklären. Dann bist du bei dem zweiten, nämlich bei den Handlungsoptionen. Also gibst nicht nur einen Weg vor, sondern sagst, das sind unterschiedliche Bausteine. Wenn man die kombinierte, könnte man diese Wirkung entfalten. Deshalb rechnen oder prognostizieren zum Beispiel auch alle Klimaveränderungsstrategien oder auch Ressourcenveränderungsstrategien, alle Wenden, auch Ernährungswende, haben immer so Politikpakete und Szenarien und Pfade, weil die nicht sagen, es gibt nur eine Zukunft, es gibt mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Und das muss dann eine Gesellschaft ja wieder miteinander ausringen. Aber tatsächlich gibt es einige Kombinationen, die funktionieren und die anderen nein. Und da muss Wissenschaft dann eben auch dazu beitragen. Aber dieses Verständniswissen, die Handlungsoption und der letzte Punkt ist Sinn. Also das hat einmal was Intrinsisches, dass ich für mich die Überzeugung gefunden habe, es macht wahnsinnig viel Sinn, da eine Veränderung voranzutreiben. Entweder positiv, weil ich sehe, was gewonnen werden kann, oder negativ, weil ich sehe, was wir verhindern sollten. Oder auch imitativ ist vielleicht der größte Treiber, fällt uns meisten am leichtesten. Guck mal, wenn die das können, kann ich auch. Und das sehen wir ja auch zum Beispiel in AfD-wählenden Regionen. Wenn der Nachbar da mit seinem Solarpanel Geld macht oder mit seiner Wärmepumpe irgendwie das alles funktioniert, dann mache ich das halt auch. Dann hat das was Pragmatisches und nicht aufgeladen ist so. Und die zweite Sinnerfahrung, die wir haben gerade in Gruppen, ist wieder mit dieser pluralistischen Ignoranz, dass es Sinn macht, weil die anderen halt mitmachen und ich dann dazugehöre. Also diese Überzeugung, dass da ein gewisses Wir unterwegs ist. Und wie wir das gut zusammenbringen, das ist für mich diese Essenz von Wissenschaftskommunikation. Und das wird aber im Wissenschaftssystem nicht leicht gemacht. Also weil du da, wenn du Karriere machen möchtest, halt immer in diesen Peer-Review-Publish-Sachen drin bist, als Postdoc, wenn du deine Doktorarbeit fertig hast, bis zur Habilitation, raushauen, die Paper. Und meistens führt das dann dazu, dass du an einem Sachverhalt sehr lange arbeitest und quasi aus deiner Doktorarbeit nochmal in die Tiefe holst und ganz viele Publikationen machst, die sich aber marginal nur unterscheiden, weil die Anzahl der Publikationen zählt und nicht, ob du nochmal wieder einen komplett neuen Themenkreis angeschaut hast. Da gab es auch mal richtig einen Aufstand von den Nachhaltigkeitsforschenden aus dem Stockholm Resilience Institut, die gesagt haben, Leute, unter euren Kriterien von Exzellenz können wir überhaupt nicht neues Feld bedienen, vor allem nicht transdisziplinär forschen, also wo mehrere unterschiedliche Disziplinen zusammen einen Sachverhalt versuchen zu ergründen. Und wenn wir dann noch mit Praktikerinnen arbeiten sollen, also Experimente machen, gucken, was haben die eigentlich für Ideen, wie die Welt gehen könnte, dann sind unsere Forschungsdesigns zu groß und zu lang, als dass wir mit denen, die einfach nur quasi wiedergeben, was schon dreimal gedacht wurde, gar nicht konkurrieren können in der Geschwindigkeit und in der Output-Frequenz. Und das ist etwas, was es im Wissenschaftssystem sehr schwer macht, für Leute diese erste Rolle überhaupt ausführen zu können, ohne sich selbst zu riskieren, in dem, wo sie nochmal hin können.
Ja, also ich glaube, Maya, du bist ja ein Beispiel dafür, wie man aus der Wissenschaft auch die richtigen Worte finden kann. Du schreibst ja auch in deinem Buch jetzt auch über die Rolle von den Werten. Also hier eine kleine Buchempfehlung an alle Zuhörerinnen. Also Werte, ein Kompass für die Zukunft, das ist Mayas neuestes Buch. Vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen darin, du hast ja auch gerade das Thema Regeln angesprochen. Mhm. Deine Arbeit dreht sich ja darum, dass wir unsere Regeln, unser System so ändern, dass nachhaltiges Handeln auch die logische Wahl wird. Da zählt nicht nur die Wissenschaft dazu, sondern vor allem eben unser Gesellschaftssystem. Was müsste heute passieren, damit Deutschland wieder wirklich auf Kurs kommt, deiner Meinung nach, und vielleicht auch die Fakten ein bisschen mehr berücksichtigt als zuletzt?
Also eigentlich hast du damit die Frage, die hinter diesem letzten Buch stand, ganz gut formuliert. Und ich habe es da versucht, mit so einem drei- oder Vierklang ist es eigentlich zu beantworten. Also erstmal zu sagen, wir sind überhaupt nicht so gespalten, wie wir tun, sondern es gibt eine klare Idee von dem, wie eine Gesellschaft beschaffen ist, in der Menschen sagen, dass sie sich wohlfühlen. Und zum Glück fasst das die Wohlstandsforschung auch ganz gut zusammen. Also wir haben so eine Art Kompass, wo man auch mal messen könnte, sind wir ganz gut dabei. Und die Nachhaltigkeitsstrategie zum Beispiel in Deutschland ist sehr nah dran an dem, was der Better Life Index der OECD, der so Wohlergehensforschung zusammenträgt, auch als Kernkriterien hat. Und wir hatten auch mal so eine große Umfrage in Deutschland, Gut Leben in Deutschland, 2017 hat das Frau Merkel noch gemacht. Da kamen auch ähnliche Indikatoren raus, sowas von Work-Life-Balance, Einkommenssicherheit, Zugang zu Wohnraum, gesundes Wasser, saubere Wasser, saubere Nahrung. Also es sind so, dann hat man ja auch Zielparameter. Und darum habe ich versucht zu sagen, wir müssen von diesen Zielwerten aus, die so ein bisschen auch diese Idee von Wohlstand, Sicherheit, Freiheit, das steht da auf den Wahlplakaten so drauf, aber niemand sagt, unter welchen Bedingungen ist denn das gegeben. Das macht aber die Wohlstandsforschung. Und dann haben wir ja auch Wertsetzungen eigentlich, auf denen wir Wirkung angucken können. Dann bist du nämlich dabei zu gucken, können die Maßnahmen in der Politik, das war dann ein Kapitel, eigentlich uns helfen, dass Angebote rauskommen, die diese Ziele priorisieren. Und momentan steuern ja die politischen Rahmenbedingungen sehr stark dran vorbei. Also ich nehme jetzt einfach nur mal das Beispiel Mehrwertsteuer. Ist ja total verrückt eigentlich strukturiert, dass immer noch beispielsweise die Bahn Mehrwertsteuer zahlt, aber eben Kerosin und Flüge nicht in der gleichen Form. Also welches Fortbewegungsmittel wird begünstigt, alleine im Preis. Oder eben Fleischprodukte, Milchprodukte haben einen gesenkten Mehrwertsteuersatz, aber die ganzen pflanzlichen Sachen nicht. Warum? Also das hat ursprünglich mal Sinn gemacht zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber dann müssen wir uns jetzt ja mal überlegen, wie wirkt das tatsächlich auf die Freiheit, dass andere Produkte auch ähnlich preiswert werden können. Also das wäre so der eine Punkt, die Wirkung wirklich in den Fokus zu setzen. Und der zweite Punkt, den ich stark gemacht habe, ist dieses Bilanzieren, weil wir nur so aus diesem Verlust, Verzicht, Verbot eigentlich rauskommen. Wenn wir ehrlich hingucken, was kostet uns denn heute der Status quo? Wir tun immer so, als wäre das normal, weil es da ist. Aber das ist ja eigentlich der Ursprung von den Krisenphänomenen, dass wir zu viel kaputt machen, in der normalisierten Form mit dem Planeten umzugehen oder jetzt auch in der normalisierten Form Ungleichheit zuzulassen. Und deswegen müssten wir erstmal gucken, wo können wir das in den Bilanzen, sowohl in Geschäftsmodellen, auflaufen lassen, ausweisen. Da geht es ja mit den Klimatransitionsberichten jetzt auch in so eine Richtung. Also wird ja von der EU jetzt auch fortgeschrieben. Und in anderen Punkten wäre es natürlich auch wichtig zu gucken, wo zum Beispiel die soziale Substanz zu stark angegriffen wird. Also jetzt gucken wir nur auf Erträge im sozialen Sektor und die Produktivität muss steigen und so weiter. Und die Bruttowertschöpfung im Bereich Pflegemedizin ist doppelt so groß wie in anderen Sektoren. Aber die Menschen, die da arbeiten, kommen fast nicht mehr morgens aus dem Haus, weil die so fertig gemacht werden. Ne? Das heißt, wenn ich mir nicht angucke, was mit den Beständen passiert, in dem Fall sind es dann die Menschen, werde ich nicht in den Blick bekommen, welche Geschäftsmodelle langfristig auch funktionieren können. Das ist so das Petitum bei den Bilanzen, mal ehrlich hinzugucken, damit wir nicht immer dem Geldschöpfen hinterherrennen, sondern sagen, Geld ist doch unsere Erfindung gewesen, um Realwerte zu schaffen. Aber dann müssen die Preisindikatoren ja auch die Realwerte besser widerspiegeln. Weil dann können sich auch die Geschäftsmodelle besser durchsetzen, die das tatsächlich versuchen und momentan aber im Preiswettkampf ja immer benachteiligt werden. Und das letzte Kapitel ist dann zum Thema Anstand, weil wir brauchen da eine gewisse Transparenz und Bereitwilligkeit zu sagen, Gemeinwohl wird hier fokussiert, Politik wird wirkungsorientiert ausgerichtet und Geschäftsmodelle machen sich jetzt mal transparent, anstatt gegen jedwede Reporting-Transparenzrichtlinie jetzt massiv Lobbying zu betreiben, die ja eigentlich erst die Einladung ausspricht, ehrlich hinzugucken und dann kann ich auch die Innovationen in die Welt bringen. Ne? Aber wenn ich die ganze Zeit nicht ehrlich hingucke, warum kriege ich dann den Impuls, das zu verbessern?
Was sagst du Kritikern, die erstmal sagen, wir müssen die Wirtschaft auf Trab bringen, wir werden von China abgehängt, Klimaschutz scheint da gerade nicht so wichtig?
Also ich glaube, da sind drei Punkte zu unterscheiden. Dass wir jetzt gerade von China und den anderen abgehängt werden, ja. Die Frage ist, wollen wir deshalb hinterherrennen? Da würde ich sagen, bei einem Punkt nein und bei einem ja. Bei der Klimatransformation nämlich ist das eine alte Geschichte in Deutschland, die immer noch hochgehalten wird, dass die Chinesen nichts machen. Wenn wir uns gerade die letzten 2 Jahre angucken, was da an Zubau von erneuerbaren Energien stattgefunden hat, dann sind das ja Volumina, die weltweit in der Summe sonst bisher bewerkstelligt wurden. Das heißt, die haben zum ersten Mal auch Bruttoinlandsprodukt vom CO2-Verbrauch entkoppelt. Das ist eine super wichtige Nachricht gerade ist. Und jetzt ist die große Frage, was machen Sie damit? Drehen Sie im Grunde genommen diesen Energiemix weiter in Richtung Erneuerbare, weil Sie unheimlich viel Kohle auch haben. Aber die Elektrifizierung beispielsweise ist gesetzt. Also es geht ja nur bei den Autos los, die jetzt bei uns rüberkommen, die ganzen Solarpaneele, Wind. Also Sie haben ja im Grunde genommen mit einer ganz klaren Industriestrategie auf diesen Sektor Cleantech auch wirklich bis zu 10% des Bruttoinlandsprodukts dort jetzt gesetzt und zwar den schnellsten wachsenden Subsektor. Das weißt du wahrscheinlich sogar besser als ich, dass diese Green-Tech-Entwicklung dort tatsächlich programmatisch gesetzt wird. Das heißt, China, wenn wir nicht alles zurückdrehen, wird uns China abhängen. Ja, China wird uns abhängen, wenn wir nicht nach vorne durchdrehen, sondern wirklich den Turbo einsetzen, zumindest in dem Sektor. Der andere Teil ist natürlich, und das ist ja in dieser Kennzahl 996 gefasst, wenn es in China normal ist, 9 Stunden oder von 9 bis 9 zu arbeiten und dann 6 Tage die Woche, ist das sehr schwer zu sagen, da kommen wir dagegen an mit den Arbeitsstückkosten hier. Aber da, glaube ich, ist es wichtig, mal eine Diskussion darüber zu führen, in welche Gesellschaft wir dann eigentlich führen wollen und ob nicht vielleicht irgendwann die chinesische an den Punkt angekommen ist, zu sagen, es wäre doch jetzt ein Wohlstandsniveau erreicht, wo wir auch mal sagen könnten, etwas mehr Freizeit ist mindestens so wohlstandsförderlich in diesem Land, als jetzt noch mehr Zeug zu produzieren und damit die Weltmärkte zu überschwemmen. Also da muss ich ja immer überlegen, bestätige ich einen Trend oder versuche ich ihn auch mit klugen politischen Maßnahmen A zu benennen und B zu puffern. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, diese 3 Punkte ganz dringend unterscheiden müssen. Also und die wirtschaftliche Dynamik hat nichts unbedingt mit der Nachhaltigkeitstransformation zu tun, dass die hinkt, sondern vielmehr mit dem Zickzackkurs und der Unentschlossenheit, jetzt sich mal für eine Richtung zu entscheiden. Also wenn jetzt die Wirtschaftsministerin nicht mehr zum Wärmepumpenkongress geht und ihr Staatsminister oder Staatssekretär ausgebuht wird, weil die ganzen Wachstumsmargen wieder einbrechen, dann ist das das wichtige Zeichen. Die Dynamik kommt nicht frei, weil keine klare Idee ist, wo die Pfade der Zukunft liegen. Und das ist eine politische Thematik.
Also was glaubst du, sollten wir tun? So, was ist jetzt die Rolle von Wirtschaft und Politik? Wer soll was tun und welche Rolle spielt ja vielleicht auch die ganze Debatte rund um künstliche Intelligenz, die quasi für uns die ganze Arbeit erledigen wird, vielleicht auch noch mit? Wie siehst du da, wie blickst du da auf die Zukunft?
Also wenn man so diesen Schritt zurück nochmal geht und sagt, warum ist es auch so schockierend, dann ist ja völlig klar, dass das, was wir jetzt brauchen, einen mutigen Akteur, der oder die sich wieder einsetzt für das Versprechen des 20. Jahrhunderts. Und das ist für mich die Europäische Union, die sagt, nee, wir hören weder auf, Naturwissenschaften ernst zu nehmen und uns damit schön zu rechnen, noch wollen wir das Versprechen, dass alle auf diesem Planeten einen Platz finden wollen, tilgen, weil wir genau wissen, dass das ja Konflikte vorprogrammiert. Und deshalb ist ja dieses Versprechen zu sagen, wir schaffen hohe Lebensqualität bei geringstmöglichem ökologischen Fußabdruck durch eine technologische Revolution, ist ja eigentlich das, was diese Formel gut auf den Punkt bringt und wo die EU eigentlich auch angetreten war und jetzt auch gerade Deutschland vielleicht verstehen muss, dass kurzfristige deutsche Interessen bitte nicht dazu führen dürfen. Also dieses German Vote ist wirklich so schamvoll, dass wir auf der europäischen Agenda inzwischen die Reputation haben, Dinge, die 2, 2,5 Jahre vorformuliert und durchdiskutiert waren, im letzten Moment nochmal zugunsten einer lobbypolitischen Maßnahme bei uns in Deutschland wieder in Frage stellen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir gleichzeitig von digitaler Souveränität, von gemeinsamer Sicherheitspolitik und der Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Rolle in der Geopolitik sprechen. Also das kann ich ja nicht zusammenbringen. Da muss ich mal Walk Your Talk machen und auch mal ganz ehrlich hier in Deutschland darüber sprechen, dass wir viel zu klein sind, um in dem Wettkampf mitzustinken. Also da fehlt uns wirklich die Ehrlichkeit. Allein der Binnenmarkt ist ja mit 55% Exporten in die Europäische Union das, was uns retten kann, wenn gerade EU und USA einbrechen. Also selbst ökonomisch, wirtschaftlich gedacht, ist doch völlig klar, und das hat der Draghi-Report, der Letta-Report, alle haben das ja aufgebracht, wie wir durch ein Heben von Handelshemmnissen im Binnenmarkt, durch so etwas wie Kapitalmarktunion und dann auch eine gemeinsame Strategie bei der Digitalisierung ganz anders in eine Dynamik auch eintreten können, die sowohl Wettbewerbsfähigkeit als auch Resilienz mitdenkt. Anstatt dass jetzt einzelne Staaten alle immer versuchen, oh, vielleicht komme ich noch mit dem blauen Auge vorbei, ich habe meine Autoindustrie nochmal irgendwie geschützt und damit den kompletten EU-Zolldeal durchlöchert und natürlich eine US-Administration signalisiert, hier gibt es gar keine abgestimmte harte Linie, sondern jedes Land wird im Zweifel sein eigenes Cherrypicking nochmal durchdrücken und damit hast du einen Floppy gegenüber. Also dass Automobilkonzernchefs nach Washington reisen, um selber Verhandlungen zu führen, während eine europäische Kommissionspräsidentin versucht, Linie zu halten, Das ist so das Down von Corporate Political Responsibility. Und ich glaube, dieser Begriff ist gerade wahnsinnig wichtig. Wenn gerade Unternehmen nur noch anfangen, an sich selbst zu denken und an Quartalszahlen zu denken, dass sie irgendwie durchkommen, dann sind das leider Wegbereiter für sehr unangenehme Entwicklungen im politischen Raum. Das wissen wir geschichtlich und dafür dürfen wir uns heute nicht drücken. Wir brauchen die Verantwortung dafür, zu sagen, wir brauchen verlässliche, verbindliche Rahmenbedingungen, auch wenn es uns kurzfristig etwas nochmal fordert.
Also die, du sagst sozusagen, die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, auch wenn es schwierig wird und sich dann doch nicht von den einzelnen Interessen irgendwie verleiten zu lassen, ist ein wichtiger Punkt, gerade jetzt in der EU. Du hast Markus Söder mal vorgeworfen, die Ego-Show von Machtmännern zu spielen. Das fand ich irgendwie ganz charmant. Du hast auch oft so, ich sag mal, seine 180-Grad-Wenden als politisch peinlich bezeichnet. Jetzt haben wir ja viele, so du hast gerade auch die Wirtschaftsbosse, die irgendwie so ein bisschen ihre eigene Ego-Show durchziehen. Was ärgert sich so daran und wie schaffen wir es vielleicht in Zukunft eine andere Politik zu machen?
Ja, was mich daran ärgert, ist einfach, also als Bild ist das so dieses Nabelschau und dieses Infighting. Also ich habe meine eigenen Peers, mit denen ich messe und ich verliere damit komplett das große Bild aus dem Blick. Also das, weshalb ich Markus Söder da benannt habe, ist, dass er ja im Grunde genommen einen Bärendienst an dem Amt übt, dass er ausübt. Also ein Amtseid schwöre ich, wenn ich sage, ich trete in den Dienst des Gemeinwohls nach bestem Wissen und Gewissen. Jeder Mensch ist vor dem Recht gleich und nicht, ich drehe meine Meinung und auch die vermeintliche Evidenz alle halbe Jahre neu, so damit ich bei der Sonntagsfrage gut rauskomme. Selbst wenn er damit jetzt kurzfristig Erfolg hat, gibt er damit einer der zentralen Angriffsflächen des Populismus Rückenwind. Und das ist, dass Institutionen nur noch als verlängerter Arm meiner Partikularinteressen benutzt werden. Das ist genau das, was Project 2025 in den USA macht. Und das ist genau die populistische Lesart von Demokratie. Demokratie funktioniert aber nur, wenn wir Institutionen schaffen, die möglichst unabhängig und personenunabhängig versuchen, bestimmte Standards, Regelmäßigkeiten und so weiter zu versprechen. Es ist deshalb auch die unblutigste Form von Machtübergabe, wenn wir es mal ganz platt nennen wollen. Und dafür muss ich aber gewahr sein, wenn ich ein Amt bekleide, was dieser Unabhängigkeit schuldig ist, weil ich sonst den ganzen Vertrauen darein, dass das gilt, erodiere. Und dann wird es normal, sich kleptokratisch wie Donald Trump und seine Familie an die Macht zu putschen, sozusagen mit Unterstützung von denjenigen, die davon auch sehr viel Geld verdienen werden. Und dann dieses Amt eben auch interessenssichernd einzusetzen. Und damit habe ich das Vertrauen in die Instanzen erodiert. Und deshalb macht mich das so wütend, weil ich das Gefühl habe, der Kollateralschaden ist so fundamental und so groß. Und ich will, dass Personen, die auf diese Ämter sich bewerben, dessen gewahr sind. Und ich meine, es wird ja zum Glück in der Wirtschaft selbst diskutiert, was die Rolle auch gerade von den Industriebossen gewesen ist, als ein gewisses Regime in Deutschland dann legitimiert und normalisiert wurde. Der schlimmste Satz, den ich in dem Kontext mitgenommen habe, war, als ich in Österreich war, letzten Januar. Da ist mein Buch rausgekommen und ich durfte beim Wissenschaftsball die Science Lecture sprechen. Das heißt, ich durfte auch in der Loge sitzen mit den Ministern und Ministerinnen dort. Und ich habe den Bildungsminister gesprochen von der ÖVP, also von der konservativen Partei, der zu dem Zeitpunkt hat Herr Kickl die Regierungsbildung also von der FPÖ, von der rechtspopulistischen Partei, angeführt, nachdem Herr Nehammer von der ÖVP, von der konservativen Partei, es nicht geschafft hatte, einen Kompromiss auszuhandeln. Ich habe gefragt, wie kann das denn sein? Also es ist doch eigentlich logisch gewesen, dass die Regierungsbildung nicht bei denjenigen landen darf, die die ganze Idee von, wie soll das System nach 4 Jahren weiter funktionieren, in Frage stellen. Und die Antwort, die kam, war, die rechtskonservative Wirtschaftselite hat gesagt, Herr Nehammer, vergessen Sie es, mit den Sozialen machen wir keinen Kompromiss, mit Herrn Kickl haben wir leichteres Spiel. Das war für mich der schlimmste Satz, den ich jemals gehört habe. Dieses leichtere Spiel für meine eigenen Wirtschaftsinteressen ist der Satz, der uns in die Normalisierung von wirklich nicht guten politischen Entwicklungen bringt. Krass. Das kann nicht das Prisma sein, mit dem ich politische Entscheidungsträgerinnen bewerte oder unterstütze.
Wenn du selbst in der Politik wärst, was würdest du anders machen? Vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral ist, momentan, also diesen Gesellschaftsvertrag wieder anzugucken. wieder zu sagen, worum geht es eigentlich? Was ist das Versprechen von diesem Standort? Und was heißt das real für Menschen in ihrem Alltag? Also diese Rückbindung tatsächlich an realweltliche Gegebenheiten für Menschen. Die haben ja Sorgen, dass die Straßen nicht mehr funktionieren, die Schulen zusammenkrachen, dass man keinen Termin mehr beim Arzt bekommt und so weiter. Und dann aber auch ehrlich beide Seiten zu benennen. Erstens, dass an einigen Punkten nicht genug investiert wird, aber auch anderen Punkten auch wirklich eine Anspruchshaltung sich Bahn gebrochen hat, die eine Versorgungsintensität mit sich bringt, die überhaupt nicht leistbar ist. Also da müssen wir uns schon auch alle mal ein bisschen an die eigene Nase packen und sagen, was nehme ich eigentlich als, also die Krankenstände, die wir jetzt haben, das ist ja tatsächlich absurd. Und da muss ich ja auch mal anfangen, drüber nachzudenken, wenn ich mich jetzt für jeden Pipipo da 10 Tage krank schreiben lasse, was bedeutet das für das System, in dem ich wirke? Also meine Kolleginnen und Kollegen, denen fällt das ja alles auf den Kopf. Diejenigen, die bei mir die Kunden und Kundinnen sind, das fällt denen alles auf den Kopf. Also das hat ja unheimliche Kaskadeneffekte. Ich fühle mich gerade nicht so. Also die Krankschreibung per Telefon an der Bettkante ist wirklich eine doofe Idee gewesen. Und ich finde, da müssen wir auch ehrlich mit uns sein. Das ist nicht neoliberal, sondern es ist einfach unseren eigenen Schweinehund mal umarmen und wissend, dass wir da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also dieses Checkout auf allen Ebenen zu thematisieren, aber auch nicht über, wir müssen den Sozialstaat kürzen, alleine zu reden, ohne darüber zu sprechen, dass diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, es systematisch am Fiskus vorbeiführen. Ja. Also es braucht wirklich diese Idee vom sozialen Kontrakt und zu sagen, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen. So wirkt der Rahmen, den wir gerade haben. Da steuert er radikal fehl. Und deshalb machen wir Politikpakete, die an mehreren Ecken gleichzeitig anfassen, sodass alle ein Stück weit gewinnen, idealerweise an Daseinsvorsorge, Sicherheit und Gemeinwohl, und alle ein Stück weit eben auch beitragen. Entweder indem sie sich weniger krank schreiben oder indem sie vielleicht einfach mal Steuern zahlen.
Jetzt hast du ja gerade schon was angesprochen, so ein bisschen auch die Verantwortung der einzelnen Personen, aber auch der Gesellschaftsvertrag, der dahinter steht. So. Jetzt fühlen sich ja viele Menschen gerade auch ohnmächtig anhand des Ganzen, was passiert. Es klingt sehr abstrakt, so die ganzen großen Weltprobleme, was gehen die eigentlich mich an? Viele ziehen sich ins Private zurück. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Menschen wieder auch selber daran glauben, dass sie was bewirken können, dass die Weltprobleme sie was angehen und vielleicht auch ins Handeln kommen?
Also mein Appell geht wirklich tatsächlich an die gut Situierten in diesem Land. Ich glaube, dass das die aller wichtigste Botschaft ist, dass diejenigen, die die Privilegien haben, auszuchecken, sich dagegen entscheiden und sagen, mache ich nicht. Also wirklich zu sagen, ich verwende mich hier jetzt für diesen Standort. Ich mache nicht mit bei den Steuerhinterziehungsprogrammen, obwohl ich weiß, dass sie mir offen stehen. Ich spreche in meiner Peer Group darüber, dass ich das nicht in Ordnung finde, weil ich weiß, was diese Kollateralschäden sind. Also wir wissen bei Kwame Appiah, der hat mal dieses eine Frage der Ehre geschrieben. Ich glaube, so heißt der deutsche Titel. Moral Revolutions ging es darum. Und er hat gesagt, das Wichtigste, damit tatsächlich sich bestimmte Verhaltensweisen wie zum Beispiel auch Sklavenhandel oder Fußbinden oder andere Dinge verabschiedet haben, ist, dass innerhalb der von ihnen profitierenden Elite sich ein Konsens gebildet hat, das macht man nicht mehr. Und dieses Vorleben von ich verwende mich, obwohl ich auschecken könnte, ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Phänomene, die wir mehr sichtbar machen müssten. Und gleichzeitig ganz dringend im öffentlichen Diskurs viel mehr hinzugucken, was bei denjenigen, die sich nicht mal selber einmischen können, Alltagsrealität ist. Also das Schlimmste, ich habe das neulich von einer SPD-Repräsentantin gehört, dass sie gesagt hat, ja, dann muss die Pflege halt mal mehr auf sich aufmerksam machen. Die Politik reagiert auf das, was man hört. Wo ich denke, och, wie sollen diese Menschen sich denn Gehör verschaffen? Also wie können sie denn eigentlich denen die Verantwortung überhalten, dann in die Straße zu gehen, wenn die genau wissen, dass in dem Moment, wo sie auf der Straße stehen, Menschen nicht versorgt werden? Es ist ja wie bei der Natur auch. Die wichtigsten Dienstleistungen sind meistens nicht von sich aus sichtbar machen, weil wenn sie sich sichtbar machen, sie im Grunde genommen failen an ihrer Primärfunktion. Also entweder eben, die Natur kann eh nicht alleine sprechen, aber diese Menschen fehlen dann am Bett, fehlen dann beim Kind. Und deshalb entscheiden sie sich aus Berufung heraus, nicht in die Stadt zu fahren. Und das können aber die Jungs mit ihren Treckern sehr gut. Und da sehen wir doch eigentlich, warum Systemrelevanz etwas ist, wo politische Aufmerksamkeit wirklich hingehen muss, und zwar von denjenigen, die A, den Auftrag haben, von Medien, aber eben auch politischen Interessensvertreterinnen von sich aus, ohne dass sie darum betteln müssen. Und das wäre für mich diese Kombination, also wirklich einzuchecken und zu sagen, wo rutscht uns der Gesellschaftsvertrag gerade weg und welche Werte werden von wem eingebracht und brauchen mehr Sichtbarkeit.
Du sagst, und ich finde das sehr inspirierend, Hoffnung ist nicht Weiche, sondern Arbeit. Wie können wir an der Hoffnung arbeiten?
Also, die wichtigsten Hoffnungsdefinitionen oder Zitate, die ich finde, haben immer etwas damit zu tun, dass ich jetzt einen Schritt in die Richtung dessen tue, von dem ich hoffe, dass es Realität wird. Aber mich nicht daran verzweifeln lasse, wenn es nicht morgen schon soweit ist. Und das ist auch im Grunde genommen in der Komplexitätsforschung gespiegelt. Da heißt das der nächstmögliche Schritt oder the adjacent possible. Ich kann ja jeden Tag wieder gucken, aha, wo ist eine Bewegung in die Richtung von dem Wünschenswerten? Und selbst wenn sie heute nicht funktioniert, kann ich darüber lernen, warum sie nicht funktioniert hat und morgen vielleicht eine andere machen. Und diese Menschen inspirieren mich so total. Also das ist so wie dieses hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter. Und dann uns das gegenseitig auch gönnen. Also diese Kultur des Gönnens, der Großzügigkeit und das guck mal hier, guck doch mal links und rechts hin. Deshalb haben wir bei Mission Wertvoll auch irgendwann Geschichten des Gelingens gemacht, um überall einen Scheinwerfer hinzuhalten, um zu sagen, guck mal, da sind doch ganz viele Leute unterwegs. Inspiriert euch da, lasst euch da mitreißen und vor allem gebt ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben, weil sie meistens, wenn sie gegen den Strom schwimmen, genau auch da es nicht schaffen, sich selbst das Scheinwerferlicht zu holen. Das heißt, diese Aufmerksamkeit zu geben und eben ja auch Scheinwerfer zu teilen. Und deshalb finde ich solche Podcasts, wie ihr macht, super, wo man wirklich auch eingeladen ist, an die unterschiedlichen Ecken hinzuleuchten, wo viele andere eben auch was tun. Und ich glaube an die Vernunftbegabung. Also wir haben jetzt gerade auch nochmal einen Podcast gestartet, Neudenken, wirklich Wissenschaftskommunikation nochmal. Es war ganz toll, wie viele Kolleginnen und Kollegen zugesagt haben, obwohl sie noch nicht mal wussten, was wir genau machen. Weil wir gesagt haben, wir versuchen das so aufzubereiten, dass das auch als Videosnippets und als Kurzbotschaften und auch im Schnitt so angeboten wird, wie wir die Hörgewohnheiten der rechten Podcasts in den USA dechiffriert haben. Wir wollen es einfach versuchen mit gutem Content, wenn wir uns auf die Rezeptionsgewohnheiten einstellen, diesen Raum wieder ein Stück weit zurückzuerobern. Und der ist jetzt angelaufen und also neu denken, wer Lust hat, auch Vorschläge zu machen, was möchtet ihr noch neu denken? Und es war wirklich, wirklich toll, wie viele wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, okay, da machen wir einfach mit. Wir kommen, obwohl wir nicht wissen, in welche Richtung das geht und versuchen es einfach zu erklären, aber die Zusammenhänge nicht zu simpel zu machen, um Menschen auch zu ermutigen und zu empowern, diese Simplifizierung, die von der anderen Seite angeboten wird, in Ruhe, mit guten Beispielen, mit guten Argumenten auch auffangen zu können, auch in ihrem Alltag.
Ja, ganz toll. Ja, bei Mission Wertvoll, wie ihr die Stories des Gelingens erzählt und auch ein Scheinwerferlicht drauf macht, ist natürlich wirklich ein tolles Beispiel. Hier auch eine klare Podcast-Empfehlung an euren Podcast. Aber vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Was sind so deine 3 Tipps, wie jetzt jeder von uns Zuhörern was verändern kann? Wo soll er morgen starten oder wo soll sie morgen starten, wenn die einfach, sag mal, Mitarbeiter, Female Leader ist oder in der Buchhaltung arbeitet, im Marketing? So, wo fängt man an?
Also ich habe so 3 Werte, sind mir wird eingefallen, weil die Leute auch mal gesagt haben, du hast ja gerade ein Buch über Werte geschrieben, was sind denn so die ganz wichtigen? Und ich, für mich sind die im Moment Wahrhaftigkeit, Weitsicht und Großmut. Und ich glaube, dass wir die alle ganz gut in unserem kleinen Alltag auch anankern können. Also wie wird hier gerade gesprochen? Wie spreche ich gerade? Traue ich mich zum Beispiel auch meine Position zu räumen, wenn ich merke, okay, da ist auf der anderen Seite ein Punkt. Also wie bleibe ich in dieser Suche nach dem gemeinsamen Wirklichkeitsraum? Aber lass mich auch nicht wegdrücken, wenn ich weiß, hier wird gerade Meinung für einen Fakt verkauft. Also ringen um den Wahrhaftigkeits- und Wirklichkeitsraum. Und dann Weitsicht. Momentan schrumpft alles wieder auf die Gegenwart zurück. Das heißt, diese Kosten-Nutzen-Bilanzen und die Art, wie wir darüber reden, was sich lohnt, immer wieder zu weiten. Also wir haben typischerweise 3 Fehlstellungen. Das eine ist, wir haben nicht alle Variablen angeguckt, wenn es nur die Kosten, aber zum Beispiel bei den Erneuerbaren nicht die Nebeneffekte von Energie, Sicherheit, Versorgung in ruralen, armen Regionen und so weiter. Dann komme ich in eine ganz andere Idee, sowohl was es mich kostet, als auch, was die Benefits sind. Ne? Also nicht zu klein denken, nicht zu kurzfristig denken und nicht zu geografisch auch klein denken, in der Art, wie wir betrachten, was Veränderung für positive Wirkung hat. Das heißt, diese Weitsicht. Und Großmut ist genau das. Wie kann ich mich trauen, in dem Moment, wo alle so ein bisschen diesen Impuls haben, rigide und kleiner zu werden, um das ich mich kümmern möchte, sagen, ich gehe genau in die andere Richtung. Ich bin willens, den Schritt zurückzugehen. Ich bin willens, mich zu verändern. Ich bin willens, Ressourcen zu teilen und dafür kleine Wirkgemeinschaften eben auch aufzumachen. Also wir brauchen ja schon eine gewisse Sicherheit, dass wir uns trauen, sonst werden wir irgendwann auch sehr einsam auf diesem Schiffchen auf der weiten Welt. Und deshalb ist dieses Bandenbilden, gerade am Arbeitsplatz, sich zusammenzutun und zu sagen, wir sind da gemeinsam auf der Reise und da geht dieser nächstmögliche Schritt und wir bleiben dabei, dass wir darüber sprechen, was wünschenswert ist und einzuladen, den eigenen nächsten Schritt A zu machen und B darüber zu reden. Also lasst uns nicht aufhören, darüber zu sprechen, was alles möglich ist, weil das ist genau das, worum es gerade geht, diese Bewegung unsichtbar zu machen oder unangenehm zu machen und dem dürfen wir uns nicht unterwerfen.
In deinem neuesten Projekt geht es auch um Bandenbilden, Impact Now. Kannst du uns da was zu sagen?
Ach, im Prinzip ist das gar nicht mein Projekt, sondern von anderen gestartet worden aus dem PULS-Netzwerk. Also das ist vom Handelsblatt zusammengebracht. Die Andrea Wasmuth hat das irgendwann begonnen, ganz großartig zu sagen, wir machen jetzt ein Frauennetzwerk aus der Wirtschaft, aber das sich nicht mit dem Thema Frauen in der Wirtschaft beschäftigt, sondern einfach mit der Wirtschaft. Aber Frauen haben da manchmal eine andere Perspektive drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt bei 3 Summits und ich fand das total interessant, wie die Diskurskultur wirklich anders war. Es ist nicht so breitbeinig, ehrlich. Also ich meine, das will jetzt nicht stereotyp wirken, aber diese Bereitwilligkeit, sich zuzuhören, zu fragen, anzuschließen an das, was jemand vor dir gesagt hat, anstatt irgendwie zu überlegen, wie kann ich es nochmal klüger sagen, damit alle denken, ich habe es eigentlich eingebracht. So diese, das war da so raus. Und aus dem Kontext ist entstanden, eine Studie, Tomorrow Institute hat die gemacht, also Amy Webb aus den USA. Die hat mit CEOs, vor allem vielen Frauen-CEOs aus diesem Netzwerk, aber auch einigen anderen gesprochen, was braucht Deutschland gerade und was würde passieren, wenn wir weitermachten wie bisher und welche Visionen und welche Teile sollten wir nach vorne bringen, um in die Zukunft zu kommen. Und da kam, so wie die Transformationsforschung das auch hat, wenn wir auf diesem Highway des Gewohnten bleiben, wird es hinten sehr bröckelig und es wird alles Mögliche implodieren. Aber wenn wir jetzt auf neue Pfade umschwenken, auch wenn die noch holprig sind, dann liegt da hinten am Horizont irgendwann diese stabile und gute Zukunft. Und jetzt hat sich in diesem PULS-Netzwerk im Impact Now gegründet. Das sind zwischen 126 plus Frauen aus der Wirtschaft, koordiniert von Petra Lammers und ein paar anderen, die sagen, so, wir haben keine Lust mehr auf diese schlechte Stimmung. Wir sind voll in diesem Pfad 2. Wir wollen jetzt, dass sich in Deutschland was bewegt. Und jenseits unserer eigenen Jobtätigkeiten machen wir jetzt 3 Sachen jeden Monat, wo wir einen guten Beitrag leisten. Egal, was es ist, von Bildungsprojekten, von hier Projekten, von da was spenden, von hier eine Vernetzung machen. Und es geht gerade erst richtig durch die Decke. Ich glaube, man findet so eine erste Repräsentanz auf LinkedIn. Aber was da an Energie freigesetzt wurde, einfach nur aus dem, das wäre doch gelacht. Ich kann was machen und ich kann drüber reden und wir können unsere Ressourcen bündeln, um die Sachen zu hebeln. Bin ich sehr gespannt, was da im nächsten Jahr draus kommt.
Cool. Kann man da irgendwie mitmachen? Kann man sich da einfach anmelden? Also ist das was für unsere Zuhörerin?
Ich weiß es gar nicht, wie die das jetzt genau organisiert haben. Also es sind, glaube ich, erstmal die Frauen aus dem PULS-Netzwerk, die jetzt die Infrastrukturen dafür bauen. Also es gibt sowohl regionale Hubs als auch Gruppen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das koordiniert und vor allem eben auch die Sichtbarkeit dafür gestärkt. Auf jeden Fall da dranbleiben und verfolgen. Und es ist die Überlegung gerade, wie können wir eben möglichst viele Personen sowohl dann lokal in den Gruppen, aber eben auch in den Querschnittsthemen Bildung und Demokratie sind die ersten beiden, tatsächlich mit einbinden.
Danke sehr, Maya. Danke für die Losungen. Nicht nur Inspiration, auch wirklich definierte Losungen. Wir haben sehr viel gelernt.
Ich danke euch total und finde es super, dass ihr gerade jetzt diese Jetzt-erst-recht-Stimmen so ein bisschen zusammentragt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Beitrag ist.
Ja, ich meine, wir sind ja alle Teil von einem Kollektiv, die irgendwie Bock haben, was zu bewegen, die sich entschieden haben, was zu machen. Und ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen da draußen auch. Also an alle, die gerade zuhören, legt einfach los. Wir alle können Teil der Lösung sein. Wir sind nicht nur passive Spielbälle in einem System, sondern können sie aktiv gestalten. Vielen Dank, Maya, fürs tolle Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Inspiration Gap ist eine Produktion von Storyhouse Entertainment. Executive Producer und Redaktion Sarah Jurs.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.